Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Himmelwärts, so lautet das Thema der zwei Predigten von heute und nächster Woche. Und wir sind in der Lobpreiszeit schon durch einige Lieder darauf eingestellt worden. Himmel und Erde leben, dass wir durch das Kreuz Zugang zum Himmel bekommen, aber noch immer hier auf der Erde leben, in diesem Riss, der zwischen Himmel und Erde existiert. Kurze Frage, was denkt ihr, in welchem Monat sterben die meisten Leute? In welchem Monat ist die Sterberate am höchsten? November. Genau, so denken die meisten, ist aber statistisch leider falsch. Ich habe es auch gedacht, also von daher keine Bange, ich ging so genauso fehl. Und zwar von Januar bis Februar sterben statistisch gesehen die meisten Leute im Durchschnitt. Erstaunlich, hätte ich auch nicht gewusst. Aber du weißt ja nicht, ob du die Statistik füllst und genau im Januar oder Februar stirbst oder vielleicht nicht doch schon im November. Von daher ist es gut, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Im November liegt auch, in den zwei Wochen der Ewigkeitssonntag, wo wir besonders nochmal an die erinnern, die im vergangenen Jahr verstorben sind, wo wir für die Familien auch besonders beten, die Menschen verloren haben. Bei einigen liegt der Tod eines nahen Verwandten schon viel länger zurück und die Trauer hört ja nicht automatisch nach einem Jahr auf. Es bleibt eine Lücke. Wie sieht es mit deinem eigenen Tod aus? Wer von uns hat schon sein Testament gemacht? Ich darf eigentlich hier gar nicht die Hand heben, ich wollte nur zeigen, wie ihr euch melden dürft. Okay, alle anderen dürfen nachher auf Klaus zugehen, der kann da kompetent beraten. Wer hat denn schon seine Vorsorgevollmacht gemacht? Da darf ich mich auch melden. Bestattungsvorsorge. Auch da haben wir kompetente Beratung hier in der Gemeinde, auf die ihr gerne zugehen könnt. Ich muss sagen, mich hat das schon einige Überwindung gekostet, meine Vorsorgevollmacht auszufüllen. Denn das schien mir so wie der erste Schritt auf den Tod zu. Ich habe vielen Leuten geraten, das zu machen, aber für mich selber habe ich es sehr spät erst gemacht. Und ich habe gemerkt, ich selber habe eigentlich Angst vor dem Tod. Ich habe Angst davor, vielleicht, das ist ein bisschen abergläubisch, den Tod herbeizureden, wenn ich sowas mache. Ist völliger Quatsch. Ich merke, ich hänge am Leben. Und das ist ja auch gut so. Jesus hat uns das Leben geschenkt. Gott, unser Schöpfer, hat uns das Leben geschenkt. Und er möchte, dass wir dieses Leben genießen. Moses schreibt in einem Psalm, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das, was wir mit Vorsorgevollmacht, mit Testament, mit Patientenverfügung und anderen Dingen regeln können, das betrifft ja alles die Zeit unseres Todes und kurz danach. Aber wie sieht es mit dem Himmel aus? Wer von uns freut sich von Herzen auf den Himmel? Wow! Das freut mich. Ich muss euch ehrlich gestehen, vor ein paar Monaten hätte ich mich hier nicht melden dürfen. Ich habe viele, viele, viele Beerdigungen in dieser Gemeinde durchgeführt. Und ich habe gemerkt, ich habe ein Problem. Ich möchte eigentlich Freude auf den Himmel verbreiten, aber ich spüre diese Freude in mir selbst nicht. Und so habe ich mich vor etwa einem Jahr entschieden, ich möchte mich mehr mit dem Himmel, mit der Ewigkeit beschäftigen. Ich möchte diese Freude gerne erleben. Und ich muss sagen, je länger ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, desto mehr verstehe ich, was Paulus meint, wenn er sagt, es wäre viel besser, aus diesem Leben abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Aber er hat noch einen Auftrag für mich hier auf der Erde. Es ist nicht so, dass ich lebensmüde bin. Ich mag das Leben. Ich mag das Leben so sehr, dass ich mich darauf freue, dass das Leben in der Ewigkeit weitergeht. Dass Gott in diesem Leben und dem zukünftigen Leben bei uns ist. Diese Predigt und auch die nächste Predigt wird keine Predigt sein, wo du nachher mit drei Tod-Os bzw. To-Dos rausgehst. Okay, das dauert immer ein bisschen länger, bis der dann sagt. Also Aufgaben, die du erfüllen kannst, sondern ich wünsche mir, dass in diesen beiden Predigten etwas ankommt von der Freude, die Gott uns schenken möchte, der Freude auf die Ewigkeit. Eine Freude, die ganz, ganz starke Auswirkungen hat auf unser Leben hier und jetzt. Paulus schreibt, dass wir einander Mut machen sollen. Jesus sagt, dass wir keine Angst haben sollen. Paulus sagt, dass wir Hoffnung haben dürfen. Und all das bezieht sich auf dieses Leben hier und jetzt. In der Bibel werden wir an verschiedenen Stellen aufgefordert, uns mit der Ewigkeit, mit dem Himmel auseinanderzusetzen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch Schätze im Himmel. In Lukas 10, Vers 20 sagt er, freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Im Hebräerbrief heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Die Älteren unter uns zumindest kennen noch die Geschichte von Hans Kuck in die Luft. Und die Frage ist, ist das hier gemeint? Richtet eure Gemeinden auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Die Geschichte über Hans Kuck in die Luft fängt in Reimform wie folgt an. Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing, nach den Dächern Wolken schwalben, schaut er aufwärts allenthalben, vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans Kuck in die Luft. Ist es das, was hier gemeint ist? Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört? Wir denken das oft und das macht das Denken an die Ewigkeit, das Denken an den Himmel abstoßend für uns. Aber ich glaube, dass Gott ein ganz anderes Ziel hat, wenn er uns immer wieder auffordern lässt, dass wir uns mit dem Himmel beschäftigen. Denn wer nach oben gehalten ist, der stürzt nicht ab, wenn ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Wer nach oben gehalten ist, der stürzt nicht ab, wenn ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 18 bis 20 heißt es, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen, dann geht es nicht darum, dass wir möglichst viel Wissen über den Himmel uns aneignen. Dann geht es nicht darum, unsere Neugier zu befriedigen, sondern wenn die Bibel über den Himmel redet, dann hat das fast immer das Ziel, dass wir ermutigt werden für dieses Leben, dass wir getröstet werden in diesem Leben, dass wir Hoffnung bekommen in diesem Leben. Vor einigen Wochen war ich mit einigen anderen in einem Hochseilgarten im Schwarzwald. Da war zwischen einigen hohen Schwarzwaldtannen waren Seile gespannt. Und man war gesichert an einem Seil, ähnlich wie er auf dem Foto zu sehen ist. Und ich habe mich getraut, in 15 Meter Höhe und höher freihändig über einen Balken zu balancieren. Das hätte ich niemals gemacht, wenn ich nicht genau gewusst hätte, das Seil, was an meinem Gurtzeug fest ist und mich nach oben hin hält, das hält mich wirklich. Ich wäre nie freiwillig über diesen Balken balanciert, wenn ich dieses Sicherungsseil nicht gehabt hätte. Wer nach oben gehalten ist, der stürzt nicht ab, wenn ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Wenn wir uns himmelwärts ausrichten, dann gibt uns das Mut für dieses Leben, Hoffnung für dieses Leben und es wird auch manches Leid in diesem Leben relativiert. Jesus, bevor er selber gestorben ist, hat er mit seinen Jüngern über den Tod geredet. Und ich möchte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 6 lesen. Jesus sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Jesus spricht seinen Nachfolgern Mut zu und er sagt, selbst wenn ich weggehe, wird das für euch nicht zum Nachteil sein, sondern ich gehe weg, um eine himmlische Wohnung für euch zu bereiten. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Er richtet den Blick der Jünger in die Zukunft, in die Ewigkeit, auf den Himmel. Und er tröstet sie und sagt, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, denn dort bereite ich alles vor. Und wenn alles für euch vorbereitet ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Diese Aussage, ich bin der Weg, ist eine ungeheuerliche Aussage. Jesus behauptet hier, dass er der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist. Wenn wir als Christen verkünden, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, dann wird uns oft Arroganz vorgeworfen und ich glaube an vielen Stellen zu Recht. Denn sicherlich ist diese Aussage oft arrogant gemeint gewesen, arrogant rübergekommen, überheblich gesagt worden. Wenn wir sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott als Vater ist, dann sagen wir nicht, dass wir bessere Menschen sind. Dann sagen wir nicht, dass Menschen anderer Religionen alle schlechter wären als wir. Dass alle Terroristen sind im Extremfall. Dass alle anderen böse sind. Ja, wir sagen auch nicht, dass Menschen anderer Religionen keine Sehnsucht nach Gott hätten. Paulus selbst schreibt seinen jüdischen Verwandten ins Stammbuch, dass sie für Gott eifern, dass sie Eifer für Gott haben, dass sie allen Ernstes Gott nachfolgen wollen. Wenn hier steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich, dann ist das eine Aussage von Jesus Christus, nicht von uns Christen, auf die wir uns aber beziehen dürfen. Jesus sagt hier nicht, dass man Gott nur durch ihn kennenlernen kann oder verehren kann, sondern Jesus sagt im Kern, du kannst Gott als Vater nur durch ihn kennenlernen. Du kannst nur durch Jesus Christus Gottes Kind werden. Und das ist die innerste Sehnsucht, die Gott für uns hat, dass wir seine Kinder werden, dass er unser Vater ist. Jetzt weiß ich nicht, wie dein irdischer Vater war. Viele von uns haben gelitten unter ihrem Vater. Manche bringen das Wort Vater noch nicht mal mehr über die Lippen, sondern sprechen von ihrem Erzeuger. Und dafür habe ich großes Verständnis. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, dieses Bild auf Gott als Vater zu übertragen. Im Epheserbrief heißt es, dass von Gott alle andere Vaterschaft abgeleitet wird, nicht umgekehrt. Nicht unser irdischer Vater ist das Modell für Gott, sondern Gott im Himmel ist das Vatermodell für alle irdischen Väter. Manche Väter eifern ihm besser nach, andere schlechter. Und seitdem ich Vater bin, merke ich, wie herausfordernd es ist, irdischer Vater zu sein und die Liebe zu Gott als Vater bei unseren Kindern zu fördern. Jesus Christus ist der Einzige, durch den wir Gott als Vater kennenlernen dürfen, durch den wir Gott zum Vater haben können. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wer ihn aufnahm, Jesus Christus, dem gab Gott die Vollmacht, sein Kind zu werden. An vielen anderen Stellen ist davon auch die Rede. Wir haben in einem Glaubensgrundkurs mal über diesen Vers gesprochen, über diesen Anspruch Jesu, niemand kommt zum Vater als nur durch mich oder zum Vater kommt man nur durch mich. Und eine Teilnehmerin sagt, das kann doch nicht sein, dass Jesus der einzige Weg ist. Was ist mit den ganzen anderen Religionen? Und außerdem, sagte sie dann, ist das ja nur eine einzige Stelle in der Bibel, wo das gesagt wird. Das stimmt nicht. Ich habe mir die Mühe gemacht und das ganze Neue Testament bin ich durchgegangen und durchs ganze Neue Testament zieht sich dieser Anspruch. Jesus hat ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist der einzige Weg, der uns geboten wird, um in eine persönliche Beziehung mit Gott zu treten. Wer Interesse hat, kann nachher gerne auf mich zukommen. Ich habe die Verse alle rausgeschrieben. Um für mich selber auch Gewissheit zu bekommen, ist das jetzt so eine einzelne Aussage, die man vielleicht auch ganz anders verstehen kann? Nein, die Einzigartigkeit Jesu Und sein Anspruch, der einzige Weg, zu Gott als Vater zu sein, zieht sich durchs ganze Neue Testament. Was bedeutet das, dass Jesus der einzige Weg ist? Es gibt eine Alternative. Wer diesen Weg nicht geht, für den gibt es auch eine Zukunft. Und das ist nicht das Thema der heutigen Predigt, aber ich möchte es nicht verschweigen. Jesus selbst redet von einer Hölle, er redet von einer ewigen Verdammnis und auch in der Offenbarung und an anderen Stellen der Bibel ist davon die Rede, schon im Alten Testament. Im Daniel Kapitel 12, Vers 2 ist davon die Rede. Wenn wir deutlich machen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott als Vater, dann darf das nie arrogant oder überheblich rüberkommen, sondern ganz im Gegenteil, wenn du einen Weg kennst, wenn du einen Ausweg kennst aus einer verzwackten Situation, dann wäre es doch völlig arrogant, du würdest sagen, ich kenne den Weg und ich sage ihn keinem anderen. Davor bewahre uns Gott. Sondern wir sind aufgerufen, Menschen mit diesem Jesus Christus bekannt zu machen, der einzige Weg zu Gott als Vater ist. Wir sind aufgerufen, einzuladen, damit Menschen gerettet werden und nicht diesen anderen Weg, den die Bibel als Hölle oder ewige Verdammnis bezeichnet, gehen müssen. Wir kennen den Weg, weil Jesus ihn uns offenbart hat. Das ist ein Vorrecht. Aber wir dürfen nie überheblich werden, sondern volle Liebe andere Menschen auf diesen Weg einladen. Dazu sind wir aufgerufen. Wenn Jesus sagt, er ist der Weg, dann bedeutet das letztlich, wir sind getrennt von Gott. Das, was uns von Gott trennt, ist Sünde. Sünde sind nicht nur einzelne Taten. Sünde ist erst recht nicht, wenn ich heute Nachmittag ein Sahnekuchenstück zu viel esse, sondern Sünde ist all das, was gegen Gottes Willen läuft, bewusst und unbewusst. Wir sind unter dem Herrschaftsbereich der Sünde, nachzulesen in Römer 6. Von Natur aus sind wir unter dem Herrschaftsbereich der Sünde. Wir sind getrennt von Gott. Gott ist ein heiliger Gott und wir Menschen sind nicht in der Lage, diesem heiligen Gott zu begegnen, ohne dem Tod geweiht zu sein. Jesus Christus, Gottes Sohn, kam auf diese Welt. Er hat das, was uns zustand, den Tod, die Folge der Sünde, auf sich selbst genommen am Kreuz. Wir haben davon gesungen, dass das Kreuz von Jesus die Brücke bildet zwischen Erde und Himmel. Er hat unsere Schuld, er hat deine Schuld, meine Schuld auf sich genommen. Und Jesus lädt uns ein, dieses Geschenk anzunehmen. Ihm zu sagen, ja, Jesus, ich sehe ein, ich bin nicht in der Lage, vor Gottes Angesicht zu treten. Ich bin dem Tod geweiht. Aber dein Tod ist mein Leben. Du hast bezahlt, was ich zu bezahlen hätte. Ich nehme diesen Tausch an. Ich werde leben, weil du gestorben bist für mich. Jesus Christus ist gestorben, um die Trennung zwischen Gott und Mensch aufzuheben. Er, ganz Gott, kam auf die Erde, ganz Mensch, und er schaffte diese Brücke zwischen Gott und Mensch, damit wir Gottes Kinder werden können. Der Apostel Paulus schreibt schon fast frech in 1. Korinther 15, wo es um das Thema Auferstehung geht, und er zitiert dort das Alte Testament. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod ist besiegt. Der Tod hat die Macht verloren. Keiner von uns muss mehr Angst vor dem Tod haben. Aber, ich gebe es ehrlich zu, ich habe Angst vor dem Sterben. Sterben kann oft sehr grausam und schmerzhaft sein. Wie gut, dass Jesus an unserer Seite steht, auch wenn wir sterben, wenn wir auf den Tod zugehen. Wie gut, dass wir die Zusage haben aus Psalm 23, Vers 4, wenn ich schon wanderte durchs Tal des Todesschattens, du bist bei mir. Jesus ist der Einzige, der dazu verdammt war, dass Gott ihn in dieser Stunde des Sterbens verlassen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kein anderer Mensch muss jemals diesen Schmerz durchmachen, von Gott verlassen zu sein in dieser Stunde des Sterbens. Wir sind eingeladen, unser Leben an Jesus Christus zu binden und an Jesu Seite, der das tiefste Leiden durchgemacht hat, auch durch das Sterben zu gehen. Der Tod hat die Macht verloren. Im Sterben, das oft auch schmerzhaft sein kann, steht Jesus an unserer Seite. Er nimmt uns mit. Und er führt uns hinüber in das andere Leben. Die Frage ist, was passiert, wenn du gestorben bist? Und ich möchte gerne drei Eckpunkte ganz kurz beleuchten. Ich habe Zettel ausgelegt mit vielen Bibelstellen, damit du die Möglichkeit hast, das zu prüfen anhand der Bibel. Möchte ich einladen, diesen Zettel nachher mitzunehmen und dir in der Woche immer mal wieder Zeit zu nehmen, die einzelnen Bibelstellen nachzulesen. Wenn du denkst, ich hätte was falsch verstanden, bin ich sehr empfänglich für Korrektur. Ich habe meine E-Mail-Adresse mit draufgeschrieben. Schreib mir gerne, ruf mich an oder sprich mich selber an. Das Erste, was passiert, wenn du gestorben bist, und damit meine ich nicht die ganzen Löcher, die du hinterlässt, die ganzen Dinge, die andere jetzt für dich tun müssen, sondern das Erste, was mit dir passiert, ist doch, dass du etwa eine Woche später bestattet wirst. Das heißt, das Erste ist die Bestattung. Und ich habe mich mal gefragt, was passiert denn jetzt? Wie erkläre ich das denn? Meine Tochter, die ist mal mit mir über den Friedhof gegangen, da war sie etwa 2 Jahre, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Und wir standen an einem offenen Grab und sie fragte, Papa, was ist das? Und ich habe gesagt, es ist ein Grab. Ich dachte, hoffentlich fragt sie nicht weiter, aber sie hat weiter gefragt und hat dann gefragt, und was passiert damit? Und ich habe gesagt, ich wollte jetzt auch keine Angst machen, da muss man pädagogisch sehr feinfühlig sein bei solchen Themen. Ich habe gesagt, da war ein ganz, ganz alter Mann, das stimmt auch wirklich, ich kannte ihn, der ist gestorben. Und der Körper von dem, der kommt morgen bei der Beerdigung in dieses Grab, aber der selbst ist schon im Himmel. Ich habe gedacht, jetzt fragt sie bestimmt, wie geht das denn? Hat sie aber nicht gefragt. Für sie war das in Ordnung. Ein Glück. Ich hätte es ihr nämlich nicht erklären können. Und es fällt mir auch heute schwer, es zu erklären. Aber Jesus sagt zu dem Verbrecher am Kreuz, da waren ja 2, die ihn verspottet haben. Und der eine wendet sich Jesus plötzlich zu und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, und er macht hier deutlich, das wird nicht erst in ferner Zukunft sein, sondern ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das Wort Paradies wird hier für den Himmel benutzt und im 2. Korintherbrief benutzt Paulus das Wort ähnlich für den Himmel. Er sagt, dass er selber das Vorrecht hatte, einen Blick in das Paradies und dann sagt er einen Vers weiter in den Himmel zu werfen. Er redet dort in der 3. Person, wenn ihr es nachlesen wollt, 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4. Aber es wird deutlich, dass Paulus hier über sich selber redet, dass ihm ein Blick in diesen Himmel gewährt wurde. Jesus sagt zu dem Verbrecher, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, in dem Moment, wo du hier ablebst, da geht deine Person, ich vermeide bewusst das Wort Seele, weil das eher aus dem Griechischen, aus der griechischen Vorstellung kommt und gar nicht so sehr von der Bibel herkommt. In der Bibel wird das Wort Seele meistens anders gebraucht, als wir es heute verstehen. 1. Mose 2, Vers 7 steht, dass der Mensch eine Seele wurde, als Gott ihm seinen Geist einblies. Aber das, was übrig bleibt, wenn du den Körper wegnimmst, deine Persönlichkeit, dein Geist, das, was dich ausmacht, das geht sofort in den Himmel. Deswegen kann Paulus schreiben, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Bei Christus zu sein. Der Himmel wird in manchen Teilen der Bibel beschrieben, und ich habe die Bibelstellen auf dem Blatt ausgedruckt oder abgedruckt, dass ihr sie nachlesen könnt. In Hesekiel 1 gibt es so eine Vision, die Hesekiel hat vom Himmel. In Offenbarung ab Kapitel 4 wird der Himmel beschrieben. Stephanus, der erste Mensch, der für seinen Glauben getötet wurde, der gesteinigt wurde, er beschreibt in Apostelgeschichte 7, Vers 55 und 56, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte und Jesus zur rechten Seite Gottes gesehen hat. Das ist der Ehrenplatz, an dem Jesus jetzt ist, an dem er ihn sehen durfte. Und Paulus, ich habe es gerade schon erwähnt, beschreibt, dass er entrückt wurde. Er weiß gar nicht mehr genau, wie das passiert. Er weiß nur noch, dass er einen Blick werfen durfte in diese himmlische Welt. Dieser Himmel wird auch mit anderen Begriffen beschrieben. In Lukas 16, Vers 23, manche kennen diese Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, da wird dieser Bereich als Abrahams Schoß bezeichnet, ein bildhafter Begriff. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 8, dass er beim Herrn sein wird oder dass wir beim Herrn sein werden. Und Philipper 1, Vers 23 steht hier abgedruckt, bei Christus zu sein. Das heißt, du bist im Himmel, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn deine Sünde abgewaschen ist, wenn er Herr über dein Leben ist, dann brauchst du keine Bedenken zu haben, was mit dir passiert in dem Moment, wo du hier stirbst. Du bist direkt bei Jesus Christus. Aber dein Körper, der wird langsam zur Erde. Deswegen wird auf vielen Beerdigungen gesagt, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Eine Formel, die auf biblische Aussagen im Alten Testament zurückgeht. Jetzt fragen sich einige, was passiert denn hier eigentlich mit der Persönlichkeit im Himmel? Viele reden von einem sogenannten Seelenschlaf. Also die Vorstellung ist, dass der Körper verrottet und die Seele irgendwo schlummert, bis irgendwann der Tag der Auferstehung kommt. Aber wenn hier von, oder wenn auch in der Bibel von Entschlafenen die Rede ist, dann ist damit nicht die Seele oder die Persönlichkeit gemeint. Die scheint quick lebendig zu sein, wenn man in der Offenbarung nachliest, was da Menschen tun vor Gottes Thron. Sie beten an, sie fragen Gott, wie lange dauert es noch, dass unsere Brüder und Schwestern auf der Erde leiden müssen? Wann wirst du endlich eingreifen? Also sind im Gespräch mit Gott, quick lebendig. Dieses Entschlafen bezieht sich eher bildhaft auf den Körper. Der Körper wird wie im Schlaf in die Erde gebettet und er schläft dort in Anführungsstrichen. Was passiert denn dann mit dem Körper? Und wir kommen zum zweiten Punkt, Auferstehung. Du bekommst einen neuen Körper. Für viele ein fröhliches Ereignis, denn sie merken, dass der Körper, den wir hier haben, oder ich merke es auch inzwischen schon, zwickt und zwackt, dass da so manches Ersatzteil fällig wird und manche Ersatzteile können schon gar nicht mehr ausgetauscht werden, weil es zu aufwendig ist oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr nötig ist. Das ist jetzt nicht auf meine Situation bezogen, aber ich kenne Leute, denen es so geht. Und man merkt einfach, der Körper braucht mehr Zuwendung, um aktiv bleiben zu können. Du bekommst einen neuen Körper. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 52, ich sage euch jetzt ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Das heißt, Paulus geht zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass er erlebt, wie Jesus wiederkommt. Christen in den letzten 2000 Jahren oder 2100 Jahren fast, im 21. Jahrhundert leben wir, sind immer wieder davon ausgegangen, dass es ganz nahe bevorsteht, dass Jesus kommt. Und Jesus selbst fordert uns auf, rechnet damit, als wenn es schon jetzt oder morgen oder ganz schnell passieren würde. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, keiner wird sich darauf vorbereiten können. Von daher seid frühzeitig vorbereitet. Ihr werdet in dem Moment, wenn die Posaune ertönt, wenn Jesus wiederkommt, keine Möglichkeit mehr haben, euch in irgendeiner Weise auf diesen Tag, auf dieses Wiederkommen Jesu vorzubereiten. In diesem Augenblick, schreibt Paulus, werden diejenigen, die noch leben, verwandelt werden, der Körper wird verwandelt werden, und diejenigen, die verstorben sind, werden auferweckt und werden einen unvergänglichen Körper bekommen. Über diesen Körper wird Erstaunliches gesagt. Wir werden uns am nächsten Sonntag noch etwas näher damit beschäftigen, was es mit diesem Körper auf sich hat. Übrigens, auch Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, werden auferstehen. Daniel 12, Vers 2 und auch in Johannes 5, Vers 28 bis 29 ist davon die Rede, dass alle Menschen auferstehen werden, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Gericht. Das muss der Fairness halber auch hier gesagt werden. Also Auferstehung ist nicht etwas, was nur Christen erleben, das wird jeder Mensch, der bis dahin gestorben ist, erleben. Für Christen gilt, und das schreibt Paulus dann in 1. Korinther 15, dieser Körper ist wie ein Samenkorn, das gesät wird, er stirbt. Der Uwe wird euch bestätigen können, dass nach der Nutzungszeit nichts mehr biologisch von diesem Körper nachzuweisen ist. Aber Gott wird ein Wunder tun, und so wie ein Samenkorn in die Erde fällt und stirbt und daraus neues Leben erwächst, wird dieser neue Körper entstehen. Ein Körper, der genauso wie der Same und die Pflanze, die daraus wächst, Ähnlichkeit haben wird mit dem, den wir jetzt haben, nur viel perfekter. Er hat eine Ähnlichkeit und doch ist er anders. Er ist perfekt, er ist nicht von Krankheit und Tod gezeichnet. Es ist ein unvergänglicher Körper. Wie gesagt, nächsten Sonntag mehr dazu. stellt sich die Frage, wozu bekommen wir einen neuen Körper, wenn wir im Himmel leben werden? Und das führt mich zum letzten Punkt, und das ist nur ein kleiner Vorausblick auf das, was nächsten Sonntag dann kommt. Die Neuschöpfung. Du wohnst auf der neuen Erde, und das wird manche überraschen, das hat mich auch überrascht, als ich mir das mal bewusst machte. Was wird eigentlich auf den letzten Seiten der Bibel beschrieben? Offenbarung 21, 1 bis 3, da heißt es, schreibt Johannes, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist der letzte Blick, den uns die Offenbarung in die ferne Zukunft gewährt. Himmel und Erde werden neu geschaffen, es wird alles neu gemacht. Ich mache alles neu, verspricht Gott. Und Gott selbst wird aus dem Himmel runterkommen auf diese Erde und wird bei uns wohnen. Das heißt, unsere Ewigkeit wird viel enger mit unserem irdischen Erleben verknüpft sein, als wir es uns je vorstellen können. Es wird nicht genauso sein wie hier. Vieles, was wir auf dieser Erde erleben, ist auch von Tod und Krankheit gezeichnet, von der Sünde gezeichnet. Es wird eine perfekte Erde sein. Eine Erde, wo Gott wieder sagen kann, alles war sehr gut. Und es wird dann keinen Sündenfall mehr geben, der die Erde kaputt macht. Der neue Erde und der neue Himmel. Gott kommt auf diese neue Erde und jetzt ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. Das ist das, was Gott für uns bereitet hat, für dich und für mich. Das ist das ewige Leben, für das Jesus gestorben ist. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er ist uns vorausgegangen. Wir werden ihm folgen, wenn wir sein Geschenk angenommen haben, ihn zum Retter über unser Leben akzeptiert haben und ihm die Herrschaft über unser Leben gegeben haben. Dazu sind wir herzlich eingeladen, das zu tun. Wir sind fest verankert. Ich lese noch einmal diesen Vers vom Anfang, Hebräer 6, Vers 1, Vers 18 bis 20. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Ich möchte euch ermutigen, die Zettel, die auf euren Plätzen sind, nachher mitzunehmen, sie in eure Bibel zu legen und in der kommenden Woche immer mal wieder reinzugucken, euch mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Statistisch gesehen habt ihr noch bis Januar, Februar Zeit, habe ich gesagt, da ist die höchste Sterberate. Aber lasst es nicht so lange anbrennen. Kümmert euch schon heute um dieses Thema. Denn dieses Thema wird nicht erst dann relevant, wenn du stirbst. Dieses Thema wird heute brandaktuell. Und da möchte ich am nächsten Sonntag gerne mehr zu sagen und möchte es mehr deutlich machen, dass dieses Thema, diese Verankerung im Himmel uns Festigkeit gibt in diesem Leben hier und jetzt, dass es uns motiviert, anderen Menschen die Einladung auszusprechen, sich an diesem Jesus Christus festzumachen, dass es uns Trost gibt im Leid. Beschäftige dich mit diesem Thema und prüfe anhand von Gottes Wort, was er dazu sagt. Es gilt nicht, was ich sage, sondern was Jesus selber uns in seinem Wort geoffenbart hat. Von daher prüf das bitte, damit du selber Gewissheit bekommst. Und ich wünsche mir von Herzen, dass Jesus dir Freude schenkt, dass er uns viel mehr Freude schenkt auf diese Zeit nach dem irdischen Leben, damit wir Freude haben, noch mehr Freude haben in dieser Zeit, in der wir noch auf dieser Erde sind. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Und auch im Abendmahl werden wir feiern, dass Jesus diese Verbindung zwischen uns und Gott hergestellt hat, dass wir Gottes Kinder sein können. Und Jesus oder Paulus schreibt im 1. Korinther 11, dass wir jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, seinen Tod verkünden, bis er kommt. Von daher weist auch das Abendmahl, das wir gleich feiern werden, darauf hin, Jesus kommt wieder. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Er ist der Weg, der zu Gott als Vater führt,
Er lädt uns ein, diesen Weg zu gehen, seine ausgestreckte Hand anzunehmen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, komm nachher auf einen Mitarbeiter der Gemeinde zu. Oder vorne im Foyer sind so Heftchen, wo das erklärt wird, wie man zu Jesus kommt, in diesem Flyerständer, der hier direkt hinter der Ausgangstür steht. Nebenan gibt es Gebetsangebot und Gesprächsangebot. Lass das Thema nicht einfach ruhen, bis du irgendwann merkst, jetzt könnte es aktuell werden, sondern beschäftige dich schon jetzt damit, damit du bereit bist, wenn es soweit ist, und dass dir dann die Kraft und die Konzentration oder die Möglichkeit nicht fehlt, sondern dass du dich frühzeitig darauf vorbereitet hast. Jesus Christus ist der Weg und er lädt uns ein, auf diesem Weg Gott als Vater, als liebevollen Vater kennenzulernen. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.